Mehr als 2 Euro pro Liter Diesel und Superbenzin. An den Tankstellen in Deutschland werden Höchstpreise erzielt. Einmal volltanken und das Loch im Portemonnaie ist immens. Und natürlich beginnt das schwarze Peterspiel. Schuld ist der Iran, denn der blockiert die Straße von Hormuz. Schuld ist aber auch Donald Trump, denn der hat den Iran angegriffen. Schuld sind die Tankstellenbetreiber, die nutzen die Situation aus, obwohl ihre Beschaffungskosten noch gar nicht gestiegen sind. Schuld sind halt immer die anderen. Aber eine Truppe haben wir noch vergessen. Die Politiker, die Regierungen, die deutsche Regierung, die vor 2 Monaten mal wieder den CO2-Preis nach oben geschraubt hat. Die deutsche Regierung, die schon einen nationalen CO2-Preis eingeführt hat, obwohl es dafür gar keine europäische Pflicht gab. Wenn der Fiskus nicht mehr mit mehreren Steuern und Abgaben das Autofahren teuer machen würde, könnten Sie für 1 Euro den Liter tanken. Aber das Autofahren ist nur ein aktuelles Beispiel für die Kosten, die jedem Verbraucher auferlegt werden. CO2-Bepreisung steckt praktisch in jedem Produkt. Wenn es kalt ist, dann in der Heizung, wenn es warm ist, dann in der Klimaanlage und selbst in der Gurke oder der Kartoffel. Doch in der Europäischen Union rumort es. Der EU-weite CO2-Preis gerät unter Druck und die Ausweitung wurde verschoben. Ein Schwergewicht der Union hat nun angekündigt, das EU-Modell zu unterlaufen. Dazu begrüßen wir den Deutsch-Italiener, Historiker und Journalist Marco Gallina. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich spreche vom Land Ihrer Geburt, von Italien. Die Regierung von Giorgia Meloni geht auf Konfrontation zu Ursula von der Leyen. Worum geht's?
Das ist natürlich schon mit langem Vorlauf. Im Kurzen und Ganzen geht es um den Emissionshandel mit Zertifikaten in der Europäischen Union. Um es ganz einfach zu halten, das wissen Sie, dass Firmen, die vor allen Dingen in der Energieerzeugung zuständig sind, aber auch in anderen Bereichen, dass die sogenannten Zertifikatehandel betreiben müssen. Das heißt, wenn sie jetzt mit diesem bösen, schmutzigen, fossilen Energie handeln, dann müssen sie gewissermaßen diese sauberen Zertifikate kaufen, um gewissermaßen ihre Klimasünden zu tilgen, sagt man so schön. Deswegen redet man ja immer in gewissen Kreisen von einem gewissen Ablasshandel. Und das verteuert natürlich den Preis, weil diese Preise werden de facto an den Stromkunden sowohl in der Industrie als auch anderswo weitergeleitet. Jetzt war es so, dass bereits im Oktober die Confindustria, ein Verband der Industrie, der mit dem deutschen Pendant BDI zu vergleichen wäre, die haben im Oktober Alarm geschlagen. Es ging darum, wir haben 2005 eine erste Form dieses Emissionshandels eingeführt für gewisse Sparten, aber nicht für alle. Und es soll jetzt 2027, also im kommenden Jahr, eine zweite Stufe des Emissionshandels eingeführt werden. Und da sollen dann auch andere Sparten betroffen werden. Und die Confindustria hat damals gewarnt, das geht nicht, wir brauchen einen Stopp. Denn wenn wir das machen, wird das nicht nur die Deindustrialisierung und die Dekarbonisierung befördern. Nein, sie haben davor gewarnt, es könnten ganze Sparten in Italien einfach nicht mehr wirtschaftlich werden. Und die Ironie ist, es wären insbesondere Stahl- und Keramikproduktion in Italien betroffen. Das ist das, wovor die Italiener Angst haben, dass es letztendlich bankrott gehen würde. Und das sind genau die Sparten, das hat damals der Confindustria-Chef auch gesagt, die für die Automobilsparte wichtig sind. Das heißt, das sind eben nicht nur diese Erzeuger, also auch die italienische Automobilindustrie wäre eben quasi in Bedrängnis. Und das ist der Ausgangspunkt, weswegen Frau Meloni jetzt reagiert.
Aber diese Reform ist ja vom Tisch. Die ist ja verschoben auf 2028. Also die Einbeziehung des Verkehrs und des Gebäudesektors ist verschoben auf 2028.
Exakt. Das ist allerdings der Ausgangspunkt gewesen. Da sehen Sie ja schon, dass es gefruchtet hat. Also dass eben auch dieser Vorstoß von Meloni jetzt eben ernst zu nehmen ist, weil die Confindustria ja weiterhin im Nackten sitzt. Also die italienische Industrie, insbesondere die Autoindustrie, auf die hatte ich eben nicht umsonst abgehoben, ist schon seit Jahren in einer Problemzone.
Und jetzt kommt ja möglicherweise schon der nächste Schlag aus Italien. Da ist ein Sonderweg bei Gaskraftwerken im Gespräch. Die Gaskraftwerksbetreiber könnten vom italienischen Staat quasi entschädigt werden. Wie soll das funktionieren?
Genau, die Gaskraftwerke sollen de facto subventioniert werden vom Staat für die Ausfälle, die eben durch diese ganzen Klima- und CO2-Gesetze drin sind, weswegen da wiederum natürlich in Europa sehr viele von den Umwelt- und Klimaschutzorganisationen bereits gesagt haben, wenn Italien das machen würde, wäre das ein Präzedenzfall. Man muss dabei allerdings auch betonen, dass die jetzige italienische Politik sowohl was eben den Emissionshandel angeht, als auch diese Sache, dass es da ein Vorspiel gibt. Nämlich, ich weiß nicht, ob Sie es noch vor Augen hatten, aber bevor Frau Meloni ab Mitte Februar damit sehr stark gekommen ist, gab es Anfang Februar einen Ausspruch vom Bundeskanzler Friedrich Merz, dass eben dieser Emissionshandel, wenn er problematisch ist, geprüft werden müsse. Das war ein Signal für die Italiener, überhaupt so loszuschlagen, weil sie gemerkt haben, dass wenn Deutschland, das eine sehr wichtige Schlüsselrolle in dieser ganzen Sache hat, einzuknicken beginnt, könnte man eben versuchen, auch in anderen Bereichen, also sowohl bei der CO2-Steuer als auch bei Emissionshandel, als eben auch bei der Subventionierung von Gaskraftwerken, mal versuchen, was man da provozieren kann.
Ich habe das Zitat sogar rausgesucht. Er sagte am 11. Februar, sollte es sich nicht um das richtige Instrument handeln, sollten wir sehr offen für eine Überarbeitung sein. Laut Telepolis hat er das praktisch am nächsten Tag schon wieder einkassiert, was wir von Friedrich Merz ja bei mehreren Äußerungen auch kennen. Aber Sie meinen, dass diese Äußerung des deutschen Bundeskanzlers tatsächlich dann auch Wasser auf die Mühlen von Meloni gewesen ist?
Also ich habe dieses Zitat durchaus bei italienischen Medien gelesen. Man sollte nicht unterschätzen, wie die Italiener sehr genau beobachten, was in Deutschland passiert. Vor allen Dingen, die Italiener sind ja immer sehr pragmatische Strategen. Das heißt, in gewissen Situationen holen sie dann diese Argumente hervor. Das ist auch schon in der Finanzpolitik so gewesen und bei der Schuldenpolitik so gewesen, dass man dann auf irgendetwas verweisen kann, was, sagen wir mal, der Gegner schon mal gesagt hat. Also das sollte man definitiv nicht unterschätzen.
Die Wahl von Giorgia Meloni hat ja manchen in Europa richtig schockiert. Da kamen dann schlimme Worte von Neofaschismus oder Rechtsradikalismus. Andere haben Hoffnung in sie gesetzt auf eine harte Migrationspolitik und jetzt könnte die EU tatsächlich in die Schranken verwiesen werden. Dann aber hat Meloni sich auf offener Bühne immer wieder gut mit Ursula von der Leyen verstanden und auch mit Präsident Zelensky. Sie steht auch an der Seite der Ukraine. Also wie schätzen Sie Meloni ein?
Die Ukraine-Politik im Übrigen hat sie auch schon in der Opposition immer so gefahren. Also das ist gar keine Überraschung, denn der Partito, dem sie angehört, Fratelli d'Italia, hat eine lange Tradition der transatlantischen Freundschaft. Das war schon in der neofaschistischen Zeit in den 60er Jahren so, dass Giorgio Almirante gesagt hat, wir müssen mit Israel zusammengehen und wir müssen mit den USA zusammenzugehen. Also es ist eine lange Traditionslinie in der Partei der Meloni angehört. Nein, es ist eher die Frage gewesen, auf welchen Punkt bricht sie? Sie hat zuerst nicht gebrochen, sie wollte ein gutes Verständnis. Wieso? Weil ja noch die Hilfen aus den Corona-Fonds liefen, von denen Italien überproportional profitiert hat. Hätte sie zu früh mit Brüssel verscherzt, dann hätte sie Gefahr gelaufen, dass sie genauso wie Polen oder Ungarn Sanktionen bekommt und möglicherweise keine Gelder. Sie wissen ja auch, dass Ungarn bis heute immer wieder diese Sanktionsmechanismen hat, wo dann Ungarn eben keine Unterstützung bekommt oder so Geldstrafen zahlen muss. Das hat Meloni sehr klug immer wieder austariert. Wie viel Geld bekommt sie aus Brüssel? Und wenn jetzt eben rauskommt, dass Brüssel in diesem Belang ein Problem für die italienische Wirtschaft und italienische Steuerzahler wird, ist ganz klar, dass sie dann im Eigensinn von wegen Italy first ihre Politik auch um 180 Grad wenden kann. Man muss sagen, der Punkt, auf den es ankommt, ist für sie das Erste, die Macht zu behalten. Das gilt nicht nur für die Wahlen, sondern es gilt auch für die EU-Sanktionen. Denken Sie daran, Berlusconi würde de facto von der Troika aus seinem Amt herausgehoben. Das darf nicht nochmal geschehen. Und das andere ist, dass sie natürlich beim Wähler ihre Italy-First-Politik so verkaufen kann, dass sie auch von dem Volk wiedergewählt wird.
Wir haben ja zu Beginn der Sendung Ursula von der Leyen gehört, als sie ihren Green Deal vorgestellt hat und von 1 Billion Euro gesprochen hat, die da reinfließen sollen. Das war also so die erste Amtszeit, die wurde natürlich gestört durch die ebenfalls sündhaft teure Corona-Politik der EU. Die zweite Amtszeit soll jetzt unter dem Stern Wettbewerbsfähigkeit und Entbürokratisierung stehen. Sehen Sie da eine echte Trendwende?
Mir scheint es eher so, dass Frau von der Leyen ein bisschen unter Druck ist, weil, sagen wir mal, die Verhältnisse zu Beginn ihrer ersten Amtszeit, was die verschiedenen Regierungschefs in Europa angeht, ist mal einmal nicht mehr die Art und Weise, mit der sie jetzt zu handhaben hat. Kurz gesagt, beim ersten Mal gab es noch nicht so viele Rechtsregierungen, aber prinzipiell kann man vielleicht die Rechten aus gewissen Positionen raushalten, aber es wird schwer zu regieren. Also muss man irgendwas auch, sagen wir mal, den verbündeten EVP-Partnern, also den Parteien wie der CDU und so weiter, die meistens diese Mitte-Rechtsregierungen bilden, irgendwie eine Vorlage bieten, um im innerparteilichen Kampf sich durchzusetzen gegen diese rechtspopulistischen, rechtskonservativen oder rechtsnationalen Bewegungen, die natürlich überall diese Parteienfamilie von Frau von der Leyen bedroht. Also auch für Herrn Merz ist das natürlich eine Vorlage. Aber ich meine mal so, die CDU hat auch in der Vergangenheit sehr, sehr viel versprochen, was dann herausgekommen ist, wissen wir ja.
Es gibt eine weltweite Konkurrenz für die EU, beispielsweise die hochdynamischen Länder in Asien, die produzieren günstiger. Sie haben auch viele Auflagen gar nicht. Die USA schaffen Umwelt- und Klimaauflagen unter Trump ab. Wird die EU ihre Klimapolitik jetzt wirklich um 180 Grad drehen können, um Jobs und Unternehmen zu halten?
Da ist eben der Unterschied zwischen müssen, sollen, werden. Es ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Aus dem einfachen Grund, ich komme nochmal auf Konfindustria zurück, die haben nicht exakt das gesagt. Wenn unsere Industrie am Boden liegt, müssen wir am Ende doch diese ganzen chinesischen Produkte kaufen. Das sind die einzigen, die wir dann haben. Also was nützt es uns letztendlich, unsere Industrie klimaneutral zu machen, dann pleite zu gehen und am Ende dann doch die chinesischen Produkte zu kaufen? Aber das ist nun mal leider die Realität. Jetzt müsste die EU natürlich ihre Politik der Realität anpassen. Dieses Problem der Deindustrialisierung, das besprechen wir jetzt schon seit gut und gerne über 10 Jahren mit dem Beginn der Energiewende. Eine Energiewende, die quasi ja auch in die Europäische Union exportiert worden ist. Das sollte man auch nicht unterschätzen, dass das auch letztendlich grüne deutsche Ideen sind, die da eine Rolle spielen. Das sind auch Prestige-Ideen. Kurz gesagt, die Deutschen haben da etwas zu verlieren, weil sie über Jahrzehnte jetzt sehr stark auch diese grüne Agenda hatten. Und das aufzugeben wäre natürlich auch ein gewisses Eingestehen, dass man auch in anderen Belangen sich geirrt hat. Stichwort Atomkraft. Frau Meloni möchte die übrigens auch wieder einführen in Italien. Und die Frage ist eben, wie realistisch können sich Kräfte in der EU durchsetzen, auch wenn die EU natürlich eine Kommission hat und so weiter und so fort. Es ist immer noch sehr vieles, was mit Regierungschefs abgesprochen wird. Wir müssen schauen, wie in Frankreich die Wahlen abgehen. Wenn es da eine Wende gibt, dann hätten wir nämlich 2 Länder wahrscheinlich in Europa, die einen anderen Akzent setzen. Und dann müsste die EU ihre Politik angleichen. Sollte es einen solchen Wechsel nicht geben, wird das wahrscheinlich eher schlecht enden.
Verstehe ich richtig, dass Sie Ihre Hoffnung in Marine Le Pen oder einen anderen Kandidaten des Rassemblement National setzen?
Ich setze prinzipiell gar keine Hoffnung in die Politik. Dafür habe ich zu viel erlebt, was die Politik angeht. Aber ich sage es mal so, Sie brauchen Gegenwind. Sie brauchen Gegenwind auf einem Regierungsposten. Zweifelsfall kann es auch die alte gaullistische Partei sein. Wer weiß schon, ich meine, die En Marche, die Bewegung von Macron kam aus dem Nix und war plötzlich da, weil sie Unterstützer hatte, die wir nicht genau kannten. Aber es kann eben auch in Frankreich sein, dass eben dort Kräfte an die Macht kommen, weil ganz ehrlich gesagt, für Deutschland sehe ich jetzt nicht in absehbarer Zeit. Da ist die französische Wahl einfach näher. Und Frankreich ist nun einmal tatsächlich, wenn wir sagen, EU-bürokratisch das wichtigste Land in der Europäischen Union. Die ganzen Kommissionen sind besetzt mit französischen Beamten, die sehr genau schauen, was auch in ihrem Heimatland passiert. Insofern, Italien ist ein Schlüsselland, Frankreich, Macron ist eine lahme Ente, er ist angeschossen. Wir haben mehrere Regierungswechsel gehabt, die dafür sprechen, dass dieses Land de facto nicht mehr wirklich regierbar ist. Und solange das der Fall ist, verwaltet man die Missstände, beendet sie nicht. Das gilt nicht für Frankreich, das gilt eben auch für die Europäische Union.
Eigentlich sollte es 2027 losgehen, die nächste Phase des EU-Emissionshandels. Er sollte dann auch den Verkehrs- und Gebäudebereich beinhalten. Das wurde aber auf 2028 verschoben und auch auf anderen Ebenen knirscht es in der Klimapolitik. Darüber sprachen wir mit Marco Gallina. Vielen Dank.
Vielen Dank.